Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Heute bei All You Can Stream. Die Geschichte einer Frau, die das Dating revolutioniert hat. Eine starbesetzte Netflix-Serie rund um ein kriminelles Bruder-Duo. Und Natascha Ochsenknecht blickt im Interview hinter die Kulissen ihrer turbulenten Familiendoku.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein großes Hallo an alle Streaming-Liebhaber da draußen und natürlich an all diejenigen, die es werden wollen. Wir heißen euch wie immer herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Und wir sind natürlich nicht nur ich, sondern auch mein lieber Kollege Micha. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag, Melanie. Hallo.
Hallo. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es jetzt irgendwie besonders schön, dass wir uns so wieder mit den Folgen der Herbstzeit annähern, weil Herbstzeit ist für mich persönlich auch so Streamingzeit, die Blätter fallen runter, es wird ein bisschen eher dunkel zumindest am Abend und ich für meinen Teil habe nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann doch sage, ich schaue jetzt heute mal schon ein bisschen eher einen Film oder eine Serie. Das ist im Sommer bei mir immer so eine Sache, wenn dann draußen strahlender Sonnenschein ist, habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwie was gucke.
Kann ich nachvollziehen. Und früher war es ja auch so, dass dann im Herbst oder wenn die Sommerferien vorbei sind, dass dann eigentlich so die TV-Saison losging. Ne? Oder dass sich auch am Anfang der Streaming-Zeit so die Streamer das so ein bisschen aufgehoben haben. Also dass die Streamer sich aufgehoben haben, welche Highlights sie dann im Herbst bringen. Ist aber auch nicht mehr so. Also ich habe auch im Sommer gut zu tun gehabt, aber ist so ein bisschen was liegen geblieben, wenn man Zeit draußen verbringt. Kann ich nicht empfehlen.
Das frische Luft? Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Behaltet eure Kinder drin.
Überbewertet.
Das ist aber auch so dieses Sommerloch, ne? In den Sommermonaten, wo da nicht so viel ist. Aber du hast recht. Also diesen Sommer haben sie doch schon ein bisschen was dagegen gelegt.
Ja.
Aber wir haben im Herbst auch einige Highlights, auf die wir uns natürlich freuen. Aber das war jetzt vorausschauend gedacht. Wir haben natürlich auch in dieser Folge wieder einige schöne Sachen dabei. Unter anderem ein Interview mit Natascha Ochsenknecht. Zu welchem Thema verrät Micha euch jetzt? Weil du hast wie immer den Überblick darüber, was wir heute alles im Koffer dabei haben.
Wir haben als erstes dabei Black Rabbit, das ist eine US-Thriller-Dramaserie, die bei Netflix startet oder schon gestartet ist. Dann haben wir Swiped. Ein Tech-Biopic, würde ich es jetzt mal nennen, bei Disney+. Und wir haben die bereits von dir angesprochene neue Staffel von Diese Ochsenknechts dabei, Reality-Reihe bei Wow. Melanie, du hast mit dem Familienoberhaupt, mit Natascha Ochsenknecht gesprochen, die Tigermama, und hast unter anderem mit ihr auch über die turbulenten Ereignisse des Sommers gesprochen. Und wie immer gilt auch die direkten Links zu den Highlights. Also wo es dann direkt zu den Anbietern gibt, findet ihr wie immer in den Shownotes.
Wir starten starbesetzt auf jeden Fall in die heutige Folge von All You Can Stream. Wir sprechen jetzt nämlich über ein kommendes Netflix-Highlight, eine Serie mit dem Titel Black Rabbit. Es sind insgesamt 8 Folgen, die bereits bei Netflix zu sehen sind. Und Micha, also bevor du sagst, wer jetzt alles Tolles mit dabei ist, erstmal die Prämisse, weil ich habe gehört, es geht um Brüder. So viel kann ich schon mal verraten.
Es geht überraschenderweise nicht um Hasen. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, warum die Serie Black Rabbit heißt. Ja, es geht um Brüder. Es geht namentlich geht's um Jake. Das ist ein sehr ehrgeiziger Chef eines angesagten Szene-Restaurants in New York. Also gerade so die heißeste Location, ist gerade dabei, so richtig durchzustarten. Will expandieren, aber dann taucht plötzlich sein Bruder auf, Vince, der wieder in der Stadt ist. Und Vince ist so ein ziemlich nichtsnutzig, er ist spielsüchtig und bereitet eigentlich seinem Bruder Jake eigentlich immer Probleme. Oh, aber die waren noch nie so groß wie jetzt, weil Vince hat sich viel Geld bei den falschen Leuten geliehen und kann es nicht zurückzahlen. Und zieht damit auch seinen Bruder Jake in die ganze Sache da mit rein und irgendwann geht es dann auch nicht mehr nur um viel Geld, sondern um Leben und Tod.
Um Haben wäre jetzt mein Guess gewesen.
Um falsche Hase. Das wäre ein schöner deutscher Untertitel.
Ja, oh Gott, nein.
Black Rabbit, der
bringen
falsche
Sie nicht,
Hase.
Bringen Sie nicht auf Ideen, bitte. Vielleicht ergänzen Sie dann noch mal.
Mit Kochrezepten zur Serie.
Genau. Jetzt musst du natürlich doch mal sagen, ich habe den Titel auch gelesen und war so ein bisschen irritiert. Wo kommt denn das jetzt her? Ist das jetzt ein Spoiler, wenn du verrätst, wo das Ganze jetzt seinen Ursprung hat?
Würde ich doch niemals machen, Spoiler geben. Ursprünglich war es sogar, die hatten mal eine Band, die beiden Brüder, Jake und Vince. Und die hießen schon Black Rabbit. Und dann haben sie zusammen ein Restaurant aufgemacht. Das Restaurant, um das es geht, heißt Black Rabbit.
Das ist ein starker Titel dann eigentlich. Ich mag sowas. Ich bin ja jetzt auch ein Fan von dem Titel ist gerade Caroline Wahl mit 22 Bahnen im Kino. Ja. Ist ja ein großes Thema. Und den Titel mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Weil es bezieht sich ja nur auf dieses Schwimmbad, wo sie diese Bahnen schwimmt. Den Titel finde ich großartig.
Finde ich auch. Also ich weiß ja immer einen guten Titel zu schätzen und The Black Rabbit oder Black Rabbit macht neugierig. Man fragt sich, was bedeutet das und warum kommen da keine Hasen vor? Aber ja, es lässt sich alles erklären.
Ich habe mich gefragt, das Ganze ist jetzt so ein bisschen, also so ungleiche Brüdergespanne oder in Familien, wo das der eine den anderen irgendwo reinzieht. Das hat man ja jetzt irgendwie schon gefühlt öfter gesehen. Das ist ja jetzt nicht so super neu, das Thema. Was ist denn jetzt, was ist neu? Also was ist das, was dem Ganzen jetzt in der Hinsicht vielleicht mal eine andere Note gibt, als man das bisher irgendwie so gefühlt gekannt hat?
Es mag nicht neu sein, aber es ist natürlich ein Szenario oder eine Struktur und Muster, was total gut funktioniert. Du hast auf der einen Seite den rechtschaffenden Bruder, der sich was aufgebaut hat, wirklich mit viel, viel Arbeit. Und dann hast du den, der da Chaos stiftet. Und natürlich gibt es aber auch eine brüderliche Liebe zwischen den beiden. Also er kann ihn auch nicht komplett hängen lassen. Also ich finde das gar nicht so abgedroschen. Also da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen. Was neu ist, also es wird natürlich auch durch dieses Setting Nobelrestaurant oder Szene-Restaurant, die sind dann auch abhängig von bestimmten Kritikern, die an einem bestimmten Abend kommen wollen, natürlich auch abhängig. Das erinnert sogar so ein bisschen an The Bear, aber halt nochmal mit mehr Crime dabei. Also das ist nochmal so eine neue Perspektive. Es geht dann wirklich um die Halbwelt und in diese illegalen Geschäfte, in die der Bruder sich reinbegibt und dann halt auch seinen eigentlich rechtschaffenden Bruder mit reinzieht.
Ich habe es eingangs schon angedeutet. Wir haben natürlich große Namen jetzt vor der Kamera mit dabei. Magst du mal verraten, wer sind denn diese beiden Brüder eigentlich?
Jake wird gespielt von Jude Law. Also da braucht man, glaube ich, jetzt keine
Trommelwirbel.
Trommelwirbel Jude Law, der ja auch schon ein paar Serien gemacht hat, auch The Young Pope und so. Und sein Bruder wird gespielt von Jason Bateman, den wir vielleicht noch aus Ozark gut in Erinnerung haben, hat auch viel, auch mittlerweile schon auch bei der Serie damals auch Regie geführt, neben seiner Funktion als Hauptdarsteller. Führt übrigens jetzt auch bei Black Rabbit wieder bei den ersten beiden Folgen Regie. Also ganz spannend auch die Konstellation. Das sind so die Stars. Sope Dirisu ist noch dabei aus Gangs of London.
Okay. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch im Podcast, ne? Ich erinnere mich so ganz dunkel.
Ich glaube, ja.
Ich finde das aber auch immer so spannend, dieses Regie und Schauspiel in der Kombination. Weil das ist ja jetzt in den letzten Jahren auch irgendwie so ein Trend geworden. Ich glaube, in dem Fall wirkt es jetzt so, als wenn er erst die Regieschuhe angehabt hätte, bevor er sich dann in die Schauspielrichtung bewegt hat. Aber ganz oft ist es ja auch in Deutschland mittlerweile so, dass bekannte Schauspieler sich jetzt hinter die Kamera wagen und sagen, sie führen mal Regie. Weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde, ob die dann mit einem anderen Auge da rangehen oder nicht. Also, oder ob das einfach so ein Trend ist, ich will mich jetzt mal ausprobieren.
Ich glaube, das ist auf alle Fälle eine ziemliche Herausforderung. Man stellt sich das immer so leicht vor, und okay, wenn du denn schon am Set bist als Hauptdarsteller oder als Co-Lead neben Judah, dann mach doch Regie. So ist es ja nicht. Ich glaube, gerade die Szenen, wo du auch schauspielerst, die dann nochmal zu inszenieren, also dann so eine Doppelfunktion einzunehmen, ist, glaube ich, echt nicht einfach. Und aber man muss auch fairerweise dazu sagen, also er hat als Schauspieler angefangen, Jason Bateman, auch schon als Kinderstar übrigens, ganz, ganz jung gestartet, mit 10, 12 Jahren oder vielleicht sogar noch jünger, dann auch in einigen Serien mitgespielt, auch in den 80ern schon.
Feine Zeit, ja.
Genau, aber hat auch bei Ozark schon einige Folgen inszeniert. Also ist jetzt kein blutiger Anfänger, aber ja, man kann da einen Trend erkennen. Und wenn du eine Serie hast als Darsteller, dann wird dann auch, irgendwann kriegst du ja auch Produzentenstatus. Und dann kannst du, wenn du da Interesse hast, dann natürlich auch, sind die Wege natürlich kürzer zu sagen, ich will jetzt auch mal eine Folge inszenieren. Laura Linney ist zum Beispiel auch jemand, mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Die führt auch Regie bei 2 Folgen von Black Rabbit, die wir auch als Darstellerin eigentlich eher kennen. Also das scheint dann auch so ein bisschen so eine Spielwiese zu sein.
Ja, das ist spannend, ne? Bei The Office war das ja auch so tatsächlich, dass die Leute, die dann auch die Bücher geschrieben haben, dann hin und wieder auch mal die Möglichkeit hatten, das Ganze zu inszenieren und so. Also das, da Spielwiese trifft es da, glaube ich, ganz gut, dass du dich da wirklich austauschen kannst und auch lernst im Laufe der Jahre, die du das machst.
Wobei man dazu sagen muss, also Showrunner sind ja andere, also Zach Balin zum Beispiel und Kate Sussman, die sind Showrunner, haben auch die Drehbücher, auf alle Fälle die Richtung vorgegeben, auch die meisten geschrieben, die aber dann nicht unbedingt Regie führen. Das heißt, wenn du in der US-Serie wie Black Rabbit Regisseur bist, dann hast du immer noch mal den Showrunner über dir und bist eigentlich dann auch dafür da, dessen Vision umzusetzen.
Vision ist ein Stichwort. Ich weiß, jetzt anders angegangen. Was ist denn die Zielgruppe von dieser Serie? Wenn es jetzt kriminell und Unterwelt und so weiter und so fort, ist es dann schon eher so 16 plus oder ist es schon auch so, dass ich das mit meinen Kindern gucken könnte?
Mit deinen Kindern?
Mit meinen nicht existenten Kindern.
Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt so Zeit für das Geständnis?
Theoretisch.
Mit deinen nicht vorhandenen Kindern solltest du nicht schauen. Die wären ja auch noch extrem jung, deine Kinder.
Ja, das wäre vielleicht schwierig.
Das ist die einzig mögliche Antwort gerade. Das ist schon ein bisschen härter. Also jetzt am Anfang noch nicht, aber es geht dann auch schon gerade, wenn man guckt, es geht dann um so eine Wettmafia, wo sich der Vince Geld geliehen hat. Und die geben mal eine Warnung, aber irgendwann ist auch mit Warnen vorbei. Und dann wird ein Zeichen gesetzt, was der Schuldner nicht so schnell vergisst. Und da kann es auch gerne mal blutig werden.
Okay, also nicht unbedingt was für schwache Nerven.
Also wir lernen, keine Wettschulden machen. Jedenfalls nicht in New York, in dem Viertel.
Gut, dass du es mir
und
sagst.
Nicht 140.000 Dollar.
Okay, also schreibt es euch auf, falls ihr da jetzt irgendwie im Zweifel wart. Das nur als Lesson am Rande.
Ist ja nicht so, dass wir hier nicht einen Bildungsauftrag hätten.
Ja, genau. Jetzt brauche ich von dir natürlich noch eine Meinung zum Abschluss. Ihr wisst es, ihr kennt uns. Wir harren da natürlich nicht mit hinterm Berg, sagt man das so. Ich glaube nicht, egal. Was ist deine Meinung zu der Serie? Wie fandest du es?
Ich habe ja schon einen Pluspunkt vorhin erwähnt. Ich finde das Szenario eigentlich cool mit den beiden Brüdern, die, na klar, also ungleiche Brüder, ja, gebe ich dir recht, ist jetzt nicht das Originellste, aber eben dieses von wegen in diese Halbwelt reingezogen zu werden, finde ich erstmal gut. So ein bisschen The Bear meets Ozark, also da haben wir da auch dann die Referenz zu der Jason Bateman-Serie, der mir übrigens auch schon bei Carry On richtig gut gefallen hat, als Böse. Also hier ist er nicht wirklich böse, er ist halt so, ja, er kriegt halt nichts auf die Reihe, ne, und ja, alles, was er anfasst, funktioniert nicht. Bei Carry On, diesem Thriller, diesem Weihnachtsthriller am Flughafen, Netflix, hat er so einen Terroristen gespielt oder so einen Gangster gespielt. Gefällt mir immer besser. Also Besetzung finde ich gut. Übrigens, Troy Kotsur spielt mit. Den Namen, ja, ich glaube, den Gesichtsausdruck haben jetzt einige. Der hat einen Oscar gewonnen für Coda. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dieser Film über die Tochter von einem gehörlosen Ehepaar.
Ja, habe ich mich sehr drüber aufgeregt. Das ist nämlich im Ursprung eine französische Produktion und als der hat ja auch den Oscar als bester Film bekommen, der Film, ne?
Ja.
Fand ich, also ich dachte, ich habe das Original gesehen und ja, fand ich scheiße. Entschuldigung, Leute, bitte piep das im Nachgang. Aber es war ein Remake.
Du hast das Original gesehen, bevor es US-Film gab?
Genau.
Das ist ja natürlich, also sowas macht man ja auch nicht mehr.
Klopfe mir auf die Schulter.
Da wartet man doch immer ein paar Jahre ab, ob da nochmal was aus Hollywood kommt.
Kommt dann noch Honey in the Head oder so. Wie hieß das mit Honig im Kopf?
Genau.
Die US-Version, naja, gut.
Mit Nick Nolte. Aber geht dir das immer so, dass du dann Hass hast auf Remakes?
Nee, gar nicht. Aber ich fand
nur
das,
wenn also, sie
ich habe ja genau. Also ich habe mich da so im Nachgang drüber geärgert. Hat irgendjemand so einen Film gemacht und der auch richtig gut war und dann macht den irgendjemand anderes nach in irgendeiner Form und gewinnt dafür einen Oscar. Also ich, ja, ist vielleicht auch ein bisschen kleinlich, wer weiß, aber ich war da auf der Seite der Franzosen.
Also ich dachte, in diesem Podcast-Format wäre ich derjenige, der irgendwie diesen kleinlichen Part übernimmt. Serientitel aufregt. Okay.
Da habe ich mich, ich weiß auch gar nicht, wann, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Noch nicht super lange.
22
okay.
War es.
Okay.
Aber was wäre denn, wenn du den Film Coda gesehen hättest, den super gefunden hast, wusstest gar nicht, dass es ein Remake ist?
Ja, dann hätte ich es wahrscheinlich völlig in Ordnung gefunden. Da muss ich sagen, da bin ich sind zwei moralische Seiten in mir. Aber dann hätte ich es, glaube ich, in Ordnung gefunden. Nee, weiß ich ehrlich
gesagt. Meine Tochter würde sagen, merkst du selber, ne?
Ja, hat sie recht. Kannst du ja ausrechnen, hat sie recht. Nee, aber ehrlicherweise, ich finde, das ist ja kein Ideenklau, ist ja völlig in Ordnung, ein Remake zu machen, aber ich finde es trotzdem merkwürdig, wenn der dann Abräumer bei den Oscars wird. Also,
okay, also du meinst von denen, das Remake zu machen, ist völlig in Ordnung, weil sie hätten den Oscar ablehnen sollen.
Genau, ja. Hätten den einfach an den anderen Film übergeben sollen oder ihn eher, ach Quatsch, weiß ich, irgendwie so. Ich war nicht zufrieden in dem Jahr.
Ja, wie ich gerade erwähnen wollte, ist, also Troy Kotsur ist dabei und der ist ja ein gehörloser Darsteller. Deswegen hat er ja die Besetzung in Coda ja auch so gut gepasst, aber spielt hier einen gehörlosen Gangster. Und das finde ich schon echt gut besetzt und jetzt nicht so eine klassische Rolle, weil es halt nochmal so eine neue Facette, habe ich noch nicht gesehen in so einer Rolle, dass du wirklich so einen Bösewicht hast, der aber auch sehr facettenreich ist. Also da gewinnt es dann nochmal Minuspunkte, kommen jetzt auch noch. Braucht es wirklich 8 Folgen für diese Geschichte? Ich sage nein. Ich plädiere ja nicht nur für kürzere Episoden, sondern auch bei Miniserien oder auch bei fortlaufenden Serien für weniger Folgen. Weniger ist mehr.
Auch für kürzere Filme, falls alle, die es noch nicht wissen, ist auch kein großer Fan.
Das stimmt so nicht ganz. Aber ich finde, 150 Minuten muss man sich verdienen mit einem guten Drehbuch. Aber was mich wirklich nervt mittlerweile, ist diese Flash-Forwards als Anfang einer Pilotfolge. Das heißt, du hast einen dramatischen Anfang. Ich will jetzt nicht genau sagen, was da passiert. Und dann hast du die Rückblende. Und dann geht's eigentlich nur noch darum, wie lautet die Texteinblendung jetzt genau? Ist es eine Woche vorher oder ist es ein Monat vorher, wie im Falle von Black Rabbit? Das ist so ein Serienanfang, langweilt mich nur noch. Ich weiß, warum sie es machen, weil natürlich bist gleich in der Action drin. Und die Leute skippen nicht oder suchen sich was anderes aus an dem Netflix-Abend. Aber ich finde das mittlerweile echt zu formelhaft. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gut, aber nicht überragend.
Black Rabbit ist mit allen 8 Folgen, wenn es euch zu lang ist, schaut nur 7 oder 6. Es steht euch offen. Sie sind auf jeden Fall alle bei Netflix verfügbar.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Es war eine der größten Klatschgeschichten des Sommers 2025 und zwar Jimmy Blue Ochsenknecht wurde am Hamburger Flughafen verhaftet. Das hat dich auch umgetrieben, Melanie, ich weiß es. Kannst du es mir zugeben? Das ist hier ein Safe Space, du bist hier unter Freunden.
Unter uns sind wir hier, ja. Ist klar, ja, ich habe mich mit nichts anderem beschäftigt den ganzen Sommer. Es war meine Klatschgeschichte Nummer 1.
Du versuchst das jetzt runterzuspielen, aber das wird dir nicht gelingen. Ja, und das wird sicherlich auch Thema sein in den neuen Folgen des Reality-Formats, über das wir jetzt sprechen, und zwar diese Ochsenknechts. Da gehen jetzt die 9 Folgen an den Start bei Wow. Melanie, du wirst dich erinnern, du hast mit dem Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht gesprochen, die ja durchaus einschüchternd wirken kann in Gesprächen, so wie ich das beobachtet habe.
Ja, aber wir kennen uns ja jetzt schon. Wir haben ja vergangenes Jahr schon mal miteinander gesprochen. Also wir sind quasi... So, ich glaube nicht, dass er sich an mich erinnert hat, aber hey.
Ja, Natascha Ochsenknecht hatte auch speziell nach dir gefragt.
Genau, mit dir wollte sie nicht.
Ich wollte es machen, hat sie gesagt, nein, nur mit Melanie. Mhm. Oder Melli, wie wir sie seit einigen Folgen nennen sollen.
Mel war das, Mel. Das
hat Mel. deswegen bleibt das nicht hängen. Okay, Mel. Ja. Du hast mit ihr gesprochen, darüber können wir gleich nochmal sprechen, aber ich habe ja gesagt, er wurde festgenommen, Jimmy Blue Ochsenknecht, also der Sohn von Natascha. Wie aktuell sind denn jetzt die 9 Folgen produziert? Inwieweit wird denn das aufgegriffen?
Die sind sehr aktuell produziert. Ich habe vor circa einer Woche jetzt ungefähr mit ihr gesprochen, also eine Woche jetzt vor unserem Ausstrahlungstermin dieser Podcast-Folge, um das Ganze ganz transparent an euch weiterzugeben. Und da hat sie mir gesagt, die produzieren noch. Also die sind so nah dran, was die Berichterstattung betrifft, dieser ganzen Sache, dass sie wirklich versuchen, das Ganze so aktuell wie möglich zu halten.
Moment mal, Heißt das, es kann sein, dass du Teil der neuen Staffel bist mit dem Interview?
Ja, bestimmt. Sie hat die Pressearbeit zu der Folge quasi mit reingenommen und im Hintergrund der Kamera laufen lassen. Also falls dem so sein sollte, habe ich es nicht mitbekommen. Ich würde mich natürlich über den Auftritt freuen. Falls sie das jetzt hört, gebe ich das mal so weiter. Aber nein, also nicht, dass ich wüsste. Wäre witzig.
Noch lachst du, weil du die letzte Folge noch nicht gesehen hast. Ja, aber wer weiß, was du alles unterschrieben hast, als du gesagt hast, ja, es wird aufgezeichnet und im Kleingedruckten stand dann, dass du auch zugestimmt hast, dass du Teil der Doku sein könntest. Du bist Teil von diesen Ochsenknechts. Herzlichen Glückwunsch.
Wahnsinn. Danke. Ich überlege mir jetzt nochmal, wie ich das finde im Durchgang. Und dann sprechen wir da gleich nochmal drüber.
Aber Jimmy Blue, habe ich das richtig verstanden? Ich habe das ja dann auch ein bisschen über dich verfolgt. Der war in den vergangenen Staffeln nicht dabei oder bei der vergangenen Staffel, wie war das?
Der war bei den letzten, also wir müssen dazu sagen, das ist jetzt keine neue Staffel, die kommt. Das ist die Fortsetzung der vierten Staffel, also quasi das erste Mal, dass sie im Herbst jetzt mit neuen Folgen an den Start gehen. Und bei den vergangenen... Der Cliffhanger. Bei den vergangenen Folgen war der auch schon wieder dabei. Und der hat ja eine Zeit lang ausgesetzt in einer Staffel, weil sie sich so ein bisschen überworfen haben aus verschiedenen Gründen. Große Thematiken rund um seine Tochter und um seine damalige Freundin gab es ja ein großes Theater, was auch aufgegriffen wurde. Und dann kam er wieder, das große Comeback in dem Familienkreis. Und jetzt ist er wieder da, hat ein bisschen Ärger. Du hast es eben schon gesagt, es ging um eine Rechnung von 14.000 Euro, die nicht beglichen worden ist. Deshalb ist er ja verhaftet worden und diverse andere Sachen, die noch damit dranhingen wohl, wie sich im Nachhinein durch Medienberichte auch herausgestellt hat. Genau, und das greifen die natürlich auf in dieser Folge und reden darüber, wie Jimmy damit umgegangen ist, reden darüber natürlich aber auch, was das mit der Familie gemacht hat, was ja ein entscheidender Faktor ist, wenn auch dein Sohn plötzlich verhaftet wird.
Wir halten fest, also dass Wow da auch so ein bisschen sich so eine Vorlage gesucht hat bei Serien wie Wednesday oder Squid Game, dass die ihre Staffeln teilen, finde ich schon mal interessant.
Ja, stimmt.
So 4A und 4B und sowas. Und zweitens heißt das, dass die dann auch, er war ja im Gefängnis deswegen, oder?
Er war im Gefängnis. Genau. Meine. Sie gehen sehr, sehr offensiv, wie ich finde, auch damit rein. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Also sie gehen offensiv mit der ganzen Thematik rein. Ich habe zu ihr auch gesagt, es ist eigentlich die ideale Pressearbeit. Also es ist ja schon, die Leute sind jetzt neugierig und sie haben nichts dazu gesagt, bis sie jetzt in diesen Folgen was dazu sagen werden. Und Jimmy äußert sich natürlich über das Ganze, wie er damit umgegangen ist. Aber was ich viel spannender finde, ist, dass sie auch sehr transparent zeigen, was das parallel dazu mit der Familie macht. Und dass sie auch sagt, er zieht uns mehr oder weniger in den Dreck. Ist jetzt kein Originalzitat, aber solche Sachen, auch was es mit dem Ruf der Familie macht, weil da hat es natürlich auch Einfluss drauf.
Was das mit der Familie macht? Ich habe so den Eindruck, wenn ich die Bilder richtig deute, die Familie macht Urlaub. Also mag vielleicht zeitlich nicht zusammenhängen mit der Zeit von Jimmy Blue in Polizeigewahrsam, aber die sind doch da irgendwo, cruisen da im Mittelmeer rum. Also wo spielt denn diese Staffel?
Natürlich unter anderem, also es sind ja alle wieder in irgendeiner Form mit dabei, Wilson Gonzalez dabei, Cheyenne mit dabei, die Tochter gemeinsam mit ihrem Mann, die betreibt ja in Österreich eine Rinderzucht, ein Bauernhof wollte ich sagen, ich korrigiere mich jetzt mal, in Rinderzucht, es geht einher. Und die machen Urlaub, die sind unter anderem in Griechenland dann da vor Ort und machen da Familienurlaub, wo es natürlich dann auch einige Streitereien gibt in irgendeiner Form. Und solche Sachen, Hochzeitsvorbereitung spielen auch eine Rolle, weil ihr Manager und ein Freund der Familie heiratet. Und es wird auch tragisch, weil der Bruder von Natascha Ochsenknecht ist leider verstorben während der Dreharbeiten auch. Also das Team war quasi schon auf dem Weg zu ihr, um was aufzuzeichnen, und da hat sie diese Nachricht bekommen. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, sich zu fragen, Trauer ist ja ein sehr persönliches Thema und auch eine sehr persönliche Art und Weise, wie man damit umgeht. Und dann ist ein Kamerateam dabei, ne? Also da musst du schon eine gewisse Offenheit mitbringen, um das dann eben entsprechend zeigen zu können.
In dem Ausschnitt, den ich gesehen habe, sagt Natascha Ochsenknecht, Zitat, ich bin eine müde alte Frau, deren Leben gerade im Arsch ist. Und ich habe mich jetzt gefragt, welchen Eindruck hattest du von ihr, als du mit ihr das Gespräch geführt hast? Wie hat sie da auf dich gewirkt?
Ja, sie wirkte wie eine müde alte Frau, deren Leben voll im Arsch ist. Nein, wirkte sie nicht. Also ich muss ja sagen, diese Frau ist Vollprofi. Das darf man wirklich nicht unter den Tisch kehren lassen. Die weiß genau, was sie macht. Die weiß genau, was sie sagt. Die ist sehr, sehr reflektiert in ihren Aussagen. Und die nimmt aber auch gleichzeitig kein Blatt vor den Mund. Und also ich finde die im Gespräch wahnsinnig authentisch. Also das, was sie sagt, das meint sie auch so. Und das nimmst du ihr auch ab. Und müde wirkte sie nicht, nein. Und alt wirkte sie jetzt in der Hinsicht eigentlich auch nicht, sondern wirklich für mich quickfidel.
Und Arsch war auch nicht dabei, weil du ja das Interview geführt hast. Und da hören wir jetzt mal rein.
Natascha Ochsenknecht ist erneut zu Gast bei All You Can Stream. Ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir sprechen über die 9 Folgen der aktuellen Staffel von Diese Ochsenknechts. Und ich habe das Gefühl, ich habe eure Namen so in den vergangenen Wochen irgendwie so oft wie nie in den Schlagzeilen gesehen. Wie ging dir das? Guckst du diese Schlagzeilen noch an oder versuchst du das alles irgendwie wegzuschieben?
Naja, also man muss ja schon realistisch sein. Ne? Es gibt Dinge, da kommst du einfach nicht dran vorbei. Ich habe auch das Google Alert natürlich und da wird immer ausgespuckt, was jetzt gerade irgendwie aktuell ist. Und wenn du dann in den sozialen Netzwerken unterwegs bist oder guckst halt mal online und dann habe ich mich selber sehr oft gelesen, muss ich zugeben. Ne?
Die Serie geht ja auch sehr offensiv damit um. Also ihr startet direkt mit diesen Schlagzeilen rund um Jimmy Blue. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber was mich jetzt interessiert hat, war, wie spontan bezieht ihr Themen denn damit ein? Weil das ist ja jetzt wirklich sehr, sehr aktuell, was ihr da wirklich noch drin habt. Wie sieht das konkret aus, wenn ihr diese Serie dann dreht?
Naja, also wir haben natürlich festgestellt, dass wir immer zeitnah sein müssen. Ne? Also man lernt ja dazu von der ersten Staffel an, jetzt sind wir Staffel 4, Season 2, ne? 1, 2, Season 2. Also wir sagen 4b, also ist ja immer unterschiedlich gerade bei uns, wie wir es irgendwie nennen, weil es ist ja die erste Herbststaffel. Und natürlich lernt man dann und merkt dann irgendwie, ja Mensch, das ist dann zu weit, bis die Ausstrahlung ist. Jetzt haben wir natürlich das erste Mal eine Herbststaffel. Man ist natürlich wirklich nah dran und wir haben angefangen zu drehen und dann ist das ja alles mit Jimmy passiert. Das kannst du ja vorher nicht planen, ne? Also das sind ja Dinge, die willst du ja auch nicht planen. Die wünscht sich ja eigentlich keiner, ja. Und dann ist man natürlich sehr nah dran. Und wir drehen ja auch immer noch, obwohl ja jetzt eigentlich dann wirklich jetzt, was haben wir heute, ich glaube in einer Woche ist die Ausstrahlung, ne? Geht's los. Und wir drehen immer noch.
Du hast es gerade gesagt, man will das eigentlich nicht, aber man muss, also jetzt ganz realistisch und neutral, es ist natürlich für die Serie ein ganz guter Aufhänger, ne? Weil die Leute natürlich neugierig sind jetzt in irgendeiner Form, ja, ob das, was passiert und wie ihr damit umgeht. Aber es werden natürlich auch sehr emotionale Themen darüber hinaus gezeigt, wie zum Beispiel Trauer. Das fand ich jetzt bei dir sehr, sehr spannend, was du da ja auch sehr offen zeigst, wie du damit umgehst mit dem Verlust, den du erlitten hast.
Ja.
Wie spontan sind denn diese ehrlichen Emotionen, die du da zeigst? Wenn mich das betroffen hätte, ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn so ein Kamerateam daneben steht, wenn man solche Themen eben behandelt.
Also ich habe in Istanbul gedreht und das war natürlich klar, dass, dass das Team anreist. Und dann konnte ich ja nicht wissen, dass ich einen Tag vorher diese Nachricht bekomme. Beziehungsweise war das Team schon auf dem Weg und dann kam die Nachricht. Und dann war für mich natürlich, ja klar, das ist jetzt so. Ich kam mir so ein bisschen vor wie ein Roboter. Ich habe ja dann auch die anderen Shows da weitergedreht. Ich habe eine Show ausgesetzt. Und da bist du noch total im Schock und hast das noch gar nicht richtig realisiert, was gedreht oder was passiert ist. Und dann drehst du parallel. Und ich bin ja auch der da sehr... Ja, emotionslos, finde ich, komme ich darüber, weil ich dann noch in so einem Schockmoment bin. Natürlich, wenn ich dann abends Make-up runter war in meiner Wohnung, dann liefen natürlich komplett die Tränen und habe viel geweint und so. Aber ich konnte mich in diesen Momenten, habe ich mich einfach auch so zusammengerissen, weil das ist so waren so extreme Gefühlsschwankungen. Und dann, wenn ich jetzt einmal anfange zu weinen, kann ich gar nicht mehr aufhören. Und es geht ja eigentlich noch um andere Themen, weil es war ja klar, dass ich eben diese Interviews da geben werde. Und das war dann eher so, okay, ich ziehe das jetzt durch. Es ist halt so, das Leben ist so, es ist nicht immer alles toll und alles schön. Dazu gehört eben auch Trauer und dazu gehören eben auch Situationen, die eben auch menschlich sind, ne?
Also wo setzt du eigene Grenzen? Weil ich finde, das ist natürlich so ein Moment, wo man auch mal sagen könnte, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr, ich brauche mal eine Pause.
Geht ja nicht. Es gibt ja Dinge, die sind ja, wie gesagt, gerade der Tod oder solche Dinge wie Haft und so weiter. Da kannst du ja nicht sagen, setzen wir jetzt eine Grenze, jetzt geht's nicht weiter. Ja, also letztendlich sagst du dann irgendwann auch natürlich, boah, jetzt reicht's aber. Und dann passiert wieder was, wo du denkst, so, ey, das kann doch nicht sein. Ich bin noch nicht an meine Grenzen gekommen, aber ich war schon oft oder schon in der Situation, dass ich mir gesagt habe, jetzt brauche ich aber mal eine Pause. Das ist ja so, wenn ich jetzt nicht Lust habe zu drehen, dann drehe ich ja nicht. Mhm. So, also es wird uns ja nicht aufgezwungen, sondern wir sagen ja hier, wir sind jetzt da und da, wir machen das und das, wollt ihr mitkommen? So ist das ja eher. Es ist ja nicht so, dass das Team sagt, ah, jetzt machen wir das, du musst jetzt, um Gottes Willen. Also das haben wir ja in der Hand. Ne? Aber ich meine jetzt mit allem drumherum, ich habe auch noch andere Jobs. Ich drehe ja jetzt nicht nur hier unsere Serie, sondern ich habe ja viele andere Projekte, wo ich dann auch sage, okay, da kann ich jetzt auch mal Sachen mal sagen, nee, das verschieben wir jetzt mal. Jetzt brauche ich mal kurz eine Pause. Nee, mit Kamera hat das nichts zu tun. Aber für mich selber, wo ich dann denke, so, ich muss jetzt auch mal trauern können oder so, ne?
War das für euch ein Thema jetzt nochmal auf Jimmy Blue jetzt rübergegangen? War das für euch ein Thema, ob ihr Jimmy wirklich thematisiert in der Serie oder war das für euch von vornherein klar? Weil es kann ja auch sein, dass man sagt, wir setzen hier eine Grenze, um ihn vielleicht zu schützen oder um ihn eben erstmal von den Medien vielleicht ein bisschen abzuschotten. Wie schnell habt ihr da
Nö.
eine Entscheidung getroffen?
Naja, erstmal, wir können ihn ja nicht. Warum sollen wir ihn schützen? Erstmal ist er erwachsen, das kann er selber entscheiden. Zweitens, die Medien haben sich eh drauf gestürzt und wir haben ja auch überhaupt nichts dazu gesagt. Wir haben uns nirgendwo dazu geäußert, auch zu den ganzen Dingen, die geschrieben wurden. Da war ja so viel Schwachsinn dabei, Sachen, die nicht der Wahrheit entsprachen und Äußerungen, die getätigt wurden. Und das sieht man natürlich jetzt sehr gut in der Serie, dass wir sagen: Moment mal, das war so und so. Ach wie, echt? Das wussten wir gar nicht. Ja, und das war so und so. Ach nee. Also jetzt sehen Sie unsere Wahrheit der Geschichte und wie wir damit umgegangen sind und nicht, was die Medien da mit einer Bastelstunde gemacht haben, ne? Und letztendlich hat er das in der Hand zu sagen, ich möchte nicht, dass es gezeigt wird. Das hat er aber nicht, sondern er hat gesagt, nee, es ist passiert und ich stehe jetzt dazu, ne? Es ist halt einfach, ja, habe ich da Fehler gemacht.
Eine Schlagzeile, die man selber auch nicht so gerne lesen möchte, ist aber die aber ganz oft jetzt vorhanden war, war auch dieses, ja, sie haben als Mutter irgendwie versagt. Das haben jetzt einige geschrieben, fand ich jetzt,
Ja.
also ist nicht schön, das zu lesen. Wo ist bei Ihnen so eine rote Linie, wo Sie sagen, das ist jetzt eine Schlagzeile, die lasse ich noch zu und da ist eine Grenze überschritten, weil es gibt ja Leute, die dann auch rechtliche Konsequenzen irgendwie beschreiten.
Na gut, alles lese ich da natürlich nicht, aber natürlich ist es klar und das ist ja logisch, dass die Leute immer irgendwo wühlen und Fehler suchen, Fehler suchen, Fehler suchen. Meine Kinder sind erwachsen, die müssen vor sich selber einstehen und wenn sie missbrauchen, da kann ich nichts dafür. Natürlich gibt es Familien, wo die Basis ganz anders sind, aber die Kinder sind, würde ich sagen, in einem gesunden Rahmen groß geworden. Da stand jetzt nicht irgendwie der super Porsche vor der Tür oder Privatjet oder fette Urlaube und es gab irgendwie eine fette Uhr zum 15. Geburtstag und eine goldene Kreditkarte oder so, sondern ich würde sagen, die sind trotzdem im Rahmen, wie wir gelebt haben, sind sie bodenständig groß geworden. Und ich weiß sowas auch von mir zu sagen, dass dann die Mutter schuld ist oder dass der Vater schuld ist. Der Jimmy ist ja für sich selber verantwortlich, ne? Also der wird jetzt 34 und weiß, was er getan hat. Und wenn ich mir die anderen beiden angucke, die haben das ja noch, haben sowas nie gemacht. Also ist ja eigentlich die Quote zum Positiven besser, als dass es da einmal jetzt gerade schiefgegangen ist, ne?
Ja, so kann man es auch sehen. Ja, das ist.
Ja, irgendwie muss man sich ja trösten, ne?
Ich fand auch den Anfang mit den Paparazzi-Bildern da am Anfang ganz spannend, wo sie dann wirklich was vor die Fenster gemacht haben und gesagt haben, okay, da kommen jetzt garantiert Leute und fotografieren. Einerseits ist das natürlich super nervend fürs Privatleben, andererseits sind diese Schlagzeilen ja auch gut fürs Format. Also inwieweit schränkt sie das irgendwie ein und wie ist ihr Umgang dann damit wirklich mit diesen Paparazzi?
Naja, also jeder macht seine Arbeit, ne? Und wir haben damit gerechnet, dass Fotos gemacht werden und so weiter. Aber ich muss sagen, die Presse hat sich wirklich in Bezug auf Paparazzis oder so sehr gut verhalten. Muss man wirklich mal sagen. Also die haben das respektiert, dass da jetzt jemand Ruhe braucht. Und das war wirklich völlig in Ordnung. Natürlich sind solche Schlagzeilen gut für die Serie. Es ist aber auch so, wie man früher gesagt hat, schlechte Presse ist auch gute Presse, die Zeiten sind vorbei. Also schlechte Presse hängt auch sehr oft mit Versicherungen zusammen, wo eine Versicherung sagt, Moment mal, also da wollen wir mal auf Nummer sicher gehen, nee, mit dem arbeiten wir nicht mehr zusammen oder mit der. Und ja, auch gerade wegen, wenn es um Werbung geht oder so, ne? Also nicht jedes Produkt, jede Firma möchte mit jemandem arbeiten, der Mist gebaut hat, ne? Oder andere Shows, und man sagt, nee, den laden wir jetzt nicht ein oder die laden wir nicht ein, weil die haben das und das gemacht. Also die Zeiten, finde ich, sind vorbei, dass man das so sagen kann, eine schlechte Presse ist auch eine gute Presse. Das sehe ich nicht so.
Dann ist das ja quasi auch fast ein bisschen sittenhaft, ne? Wenn einer von der Familie irgendwie Mist baut, dass dann auch alle anderen aufpassen müssen, dass der eigene Name da nicht irgendwie in Verruf gerät, zumindest was irgendwelche Kunden oder so betrifft.
Naja, das kommt ja automatisch, dass man dann sagt, ne, was ist denn los bei denen? Und man mal gucken und so. Und irgendwie ist es okay, aber oft denke ich mir auch, wie unprofessionell, ne? Man muss das ja trennen. Also man muss ja gewisse Dinge trennen. Nur weil einer jetzt das gemacht hat, heißt es das nicht, dass die anderen genauso unterwegs sind, ne?
Was ist denn so der absurdeste Paparazzi-Moment, den Sie im Laufe der Jahre, also gar nicht jetzt in den letzten Wochen, sondern auch vielleicht in den letzten Jahrzehnten irgendwie mal so mitgemacht haben?
Ja, es war natürlich schon eine Jagd, so eine Autofahrt, so eine Jagd, ja, durch die Wälder von Mallorca. Und da sind wir abgeschossen worden. Da war ich mit Cheyenne im Auto. Das ging wirklich, das war eine endlose Raserei. Oder als Cheyenne geboren wurde, ist man in unseren Garten rein und ist auf dem, ja, auf einen Baum hochgeklettert und hat versucht reinzuschießen, als ich das Kind gestillt habe und solche Sachen. Und da haben wir dann die ganzen Spuren gefunden, die ganzen Äste waren abgebrochen, da ist dann einer wahrscheinlich auch vom Baum runtergeklatscht und wochenlang belagert worden und solche Geschichten. Ne? Also solche Sachen gibt es natürlich dann auch. Oder hinterhergelaufen oder in Geschäften versteckt und solche Sachen. Aber ja, jetzt ist es tatsächlich auch weniger geworden, weil wir haben ja unsere Serie. Es hat auch seine Vorteile, ne?
Die Leute gucken jetzt eher da rein, also auch die Fotografen gucken da rein. Was ist dann da
Ja, die brauchen
irgendwie?
einen ja nicht abschießen. Seitdem würde ich mal sagen, wenn man jetzt irgendwie einen neuen Partner hätte oder so, dann würden sie wieder kommen, ne?
Ich finde, was sie ja selbst propagieren, was ich aber auch empfinde, wenn ich das sehe, ist, dass das wirklich sehr, sehr realistisch und authentisch auch rüberkommt, was da gezeigt und gemacht wird. Sie haben jetzt in den vergangenen Jahren ja auch super viele Reality-Formate irgendwie auch gemacht und auch viel gesehen. Was würden Sie denn sagen, inwieweit unterscheidet sich die Serie von anderen Formaten in der Hinsicht, was die Produktion betrifft? Und wo würden Sie denn sagen, ist es halt überhaupt nicht realistisch, wenn man so in die deutsche TV-Branche guckt?
Also tatsächlich habe ich eigentlich gar kein Reality gemacht, außer Big Brother und den Dschungel, ne? Also ich habe ja
Ja.
sonst nicht irgendwas in der Art. Ich lehne ja alles ab. Ich würde eher sagen, dass wir eher so Dokumentation sind. Also ich, ne, klar, Reality, Dokumentation. Das andere ist natürlich, die anderen Shows mittlerweile, das ist alles sehr berechnend, ne? Also egal, ich gucke ja gerne auch so Shows an, Trash-TV und so ein Kram, Reality-Shows. Also da weiß man schon, wie man besetzt. Man weiß genau, die geht mit dem in die Kiste. Man weiß genau, der wird wieder ausrasten. Man weiß genau, die Mädels werden sich wieder streiten. Die werden in Bum-Bum-Bum gehen. Das ist ganz genau. Und die wissen das auch, wie sie dann ihre Followerzahlen steigern. Und also für mich ist das sehr, sehr viel Fake mittlerweile in diesen Formaten. Und das ist halt bei uns nicht so.
Gucken Sie sowas auch privat? Oder ist das dann was, was
Naja, ich gucke
einfach?
sowas. Für mich das ist das eine perfekte Studie. Für mich sind solche Formate eine perfekte Studie, um abzuschalten und zu gucken und zu sehen, so, ah, krass. Und dann weiß ich auch genau, wie die auch in 10 Jahren aussehen werden. Also wenn man sich jedes Mal so wegballert und wegschießt und sich selber so den Ruf dann auch teilweise zerstört, so junge Menschen, und die haben nur dieses Business, versuchen natürlich dann auch so influencermäßig da zu arbeiten, das ist halt schon, ist nicht ganz gesund, ne?
Und tauchen
Also bei
dann in
uns.
allen Formaten wieder auf, ne? Das ist ja auch so ein
Ja,
Faktor.
also die hupfen halt so ein bisschen rum. Das kann man ja auch machen. Aber irgendwann ist es auch gut, ne? Also wir haben ja noch ein anderes Leben. Also wir machen ja noch andere Sachen, außer eben in solche Shows da eben zu gehen, sondern wir haben zwar unsere Show, aber das ist schon eine ganz andere Hausnummer, würde ich sagen.
Auch wenn man in die Zukunft blickt, was würden Sie denn sagen? Wie lange kann das Format noch weitergehen? Weil es ist ja jetzt super
Gott,
erfolgreich. Wie lange können Sie
unendlich.
das vorstellen?
Unendlich. Ist ja schon, dass meine Enkel schon sagen, oh, Sky kommt wieder. Also die werden da genauso mit groß mit der Kamera wie meine Kinder. Aber trotzdem tut es nicht weh und die werden ja trotzdem geschützt. Aber ja, das kann unendlich weitergehen, ne?
Die aktuellen Folgen sind bei Sky verfügbar. Vielen Dank, Natascha Ochsenknecht.
Dankeschön. Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owners Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Mel.
Ja,
Ja,
endlich.
du hat ein bisschen gedauert mit der Reaktion, aber schön, dass die
Ich habe mich
Reflexe
nicht angesprochen.
so über die Schulter gekommen. Ne? Wem redet er denn
Könnte
jetzt?
der Grund sein, weshalb der Name sich nicht durchgesetzt hat. Aber ja,
Ja,
anwesend hier.
ich habe diese Ansprache gewählt, weil es jetzt sehr persönlich wird.
Ja.
Und zwar mit einer Frage, einer Einstiegsfrage: Welche Erfahrungen hast du eigentlich mit Dating-Apps?
Spannende Frage, persönliche Frage. Ja, ich kann ehrlicherweise sagen, dass ich nicht wirklich Erfahrung mit Dating-Apps habe, aber ich habe im Umfeld sehr viele Freunde, die sehr viel Erfahrung mit Dating-Apps haben und ich habe sehr viele Dinge über die Jahre mitgemacht und sehr viele Dinge gehört, sagen wir mal so.
Nur positive nehme ich an.
Ja, auch positive.
Es geht ja um eine Dating-App, es geht um Bumble, in dem nächsten Thema, was wir haben. Ist Bumble eigentlich, du kennst dich doch aus, ist das überhaupt in Deutschland verfügbar? Sind die in Deutschland
Das
auch?
Meines Wissens ist das in Deutschland verfügbar, ja. Also ich habe schon öfter von der App gehört und ich habe meines Wissens auch von Leuten gehört, die benutzt haben. Klar, Tinder noch verbreiteter,
Ja.
aber Bumble hatte auch seine Phase, ja.
Okay, ja, ist ja gut. Und du bleibst bei deiner Aussage, dass du da keinen Account hast. Ja, also das brauchen wir jetzt ja auch nicht weiter vertiefen. Es geht um Swiped. Es ist ein Tech-Biopic und zwar über die Gründungsgeschichte. Kannst du uns gleich ein bisschen mehr dazu sagen? Ist ab sofort bei Disney Plus verfügbar. Swiped heißt der Titel. Da finde ich, stellt sich jetzt keine Frage, was das bedeutet. Kennt man ja.
Ja, kennt man.
Aber aber wer ist denn so die Hauptfigur in Swiped?
Die Hauptfigur ist Whitney Wolf und das basiert auf einer realen Geschichte, also auf der Geschichte von der Gründerin von Bumble und die auch entsprechend bei Tinder mit involviert war. Und wir begleiten sie als junge Absolventin, die total strebsam ist, absolut dafür, irgendwie ein Startup zu schaffen und wirklich was zu erreichen im Leben, was eben auch die Menschen erreicht und was auch was verändert. Und gerät über diverse Kontakte zu den Mitgründern von Tinder, gründet das Ganze mit. Und wird dabei aber massiv mit toxischer Männlichkeit in diesem Unternehmen konfrontiert, zieht daraus ihre Konsequenzen und gründet am Ende Bumble. Und der Weg dahin wird in diesem Film quasi dargestellt.
Du machst dieses Thema ja auch deshalb, weil im Cast jemand ist, ich weiß ja, wer es ist, im Cast jemand ist, den du besonders magst als Schauspielerin.
Ja, und
Möchtest du
zwar.
das mit der Klasse teilen, wer das ist?
Möchtest du das mit der Klasse teilen? Ist gut, dass du aufgestanden bist und jetzt was sagen möchtest. Das ist erstmal das
Genau.
erste Positive. Ja, ich als großer Fan von Downton Abbey über viele, viele Jahre, wo sie ja auch mitgespielt hat, ich glaube ab Staffel 3 war es damals, Lily James spielt die Hauptrolle jetzt in dieser Produktion. Hat natürlich immer so eine Art und Weise, so eine locker leichte Art und Weise, dass man ihr diese Naivität der jungen Absolventin halt auch voll abnimmt. Aber was für mich persönlich sehr, sehr spannend ist die Entwicklung dieser Figur, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber um beim Cast zu bleiben, es ist zum Beispiel auch noch Dan Stevens mit dabei, den wir kennen aus Die Schöne und das
Abbey.
Biest
Downton
und
Abbey.
Downton Abbey.
Als ich noch Downton Abbey geguckt habe, war Dan Stevens noch
Ja,
dabei.
der war auch dabei. Der ist relativ schnell ausgeschieden.
Nach
Ich
einer Staffel,
weiß,
glaube ich.
ja, ich überlege gerade, ob die beiden sich noch begegnet sind. Ich glaube nicht.
Ach, die war noch gar nicht dabei.
Nee, die
Okay.
war nicht. Ich glaube, die ist erst in Staffel 3 gekommen. Ich war großer Fan, ich habe es jetzt aber auch schon länger nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher, wann sie.
Schaust du denn den Kinofilm, wo es ja angeblich dann wirklich zu Ende gehen soll, jetzt diesen
Was denn
dritten Teil?
angeblich wirklich ist. Es steht zumindest auf meiner Agenda. Ich plane
Okay,
damit.
aber halt nicht ganz, ganz oben.
Nee, nicht ganz, ganz oben. Ich bin jetzt auch nicht
Okay.
mehr so, ich war großer Fan, es ist abgeebbt, ne? Also man hat ja mit allen Sachen so seine Phasen. Ich habe es gehypt und ich mag es immer noch, aber ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Okay, aber sorry, Schöne und das Biest, wo er ja die Stimme gegeben hat, ne? Wo man ihn, glaube
Ja.
ich, ja, obwohl zum Schluss sieht man ihn dann
Biest
auch
war
nach
ja,
der
man sieht ihn zum
Transformation,
Schluss.
oder?
Ja, das stimmt. Ja, ich habe gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ja, es ist Biest. Also man sieht in erster Linie das Biest. Für alle anderen, den ESC-Film hat er auch gemacht, dessen Titel ich gerade vergessen habe. Der war
Den ESC, wie
großartig.
hieß denn der nochmal? Ja, da hat er doch diesen russischen Sänger gegeben,
Das
der
war
den La
der.
mit dem Song Lion of Love.
Ja, und jetzt hat er auch einen russischen Akzent. Also
Okay.
ja, er kann das ganz gut.
Ich mag
Ja,
den ja
aber.
total, also ganz, ganz tolle Stimme und ich mag den auch als Schauspieler total.
Ja, ich weiß auch von vielen weiblichen Kolleginnen in der Redaktion, dass der generell sehr gut ankommt. Das kann ich ja nach außen jetzt auch mal verraten.
Wir wollen Namen, Namen.
Nein, nein. Wir sprechen jetzt weiter über diesen Film. Hast du noch eine Frage an mich?
Ja, Lily James finde ich auch toll. Interessanterweise ja auch schon mal bei einer Miniserie bei Disney Plus zu sehen gewesen als Pamela Anderson.
Das ist Pamela Anderson.
Pam?
Ja, dezent anders. Ja, das stimmt.
Ja,
Tommy
aber hat
und
sich
Pam. Oder
richtig toll
Pam und
gespielt,
Tommy.
fand ich.
Ich weiß
Hat
gar nicht.
mir richtig gut gefallen. Genau, Pam und Tommy damals. Wann, du hast gerade gesagt, so Absolventin, wann geht's denn los? Weil das ist ja bei Biopics mittlerweile auch so, dass man nicht mehr das ganze Leben zeigt. Das wäre ja bei jemandem, der noch relativ jung ist, jetzt auch ein bisschen spaßlos. Also ist das sehr fokussiert auf wenige Jahre? Wie kann man sich das
Ja, das
vorstellen?
ist fokussiert auf wenige Jahre und zwar ist es fokussiert auf diese Zeit, wo sie eben Absolventin ist. Also sie ist geboren 1989, lass mich lügen, ich meine, es war 1989 und hat mit Anfang 20 war sie bei Tinder eben mit involviert und hat dann kurz darauf eben ein paar Jahre danach, so mit Mitte 20, kam sie dann eben zu Bumble. Heute ist die Dame 26, also du 36, also du hast auch noch nicht so die große Spanne, die du da eben entsprechend aufgreifen kannst. Was ich bei diesem Film sehr spannend finde, ist, dass er ein ziemlich gutes gesellschaftliches Abbild ist, weil er spielt dann eben entsprechend zu einer Zeit, das müsste so ja 2012 oder so gewesen sein, das muss ich nochmal nachrechnen, aber wo sie innerhalb dieser Firma als einzige Frau in der Führungsriege mit sehr viel Hass und sehr viel Manipulation konfrontiert wird von männlicher Seite, die eine Frau eigentlich gar nicht da oben mit drin haben wollen. Und sie hat dann unter anderem eine Beziehung mit einem Kollegen, die dann sehr, sehr toxisch wird, als sie die beendet. Und ja, sie verzweifelt wirklich daran, wie die Männer da mit ihr umgehen.
Ist das so, dass sie wirklich so die absolute Heldin ist in dem Film? Also ohne jetzt zu viel zu verraten? Oder ist das auch so ein differenziertes Bild der Figur? Das ist ja ein bisschen so die Gefahr, wenn das so nah dran ist in der Aktualität. Also ich glaube, Lily James und Whitney Wolf, die sind ungefähr gleich alt. Ne? Das hast du ja auch nicht so häufig, dass du eine historische Figur letztendlich spielst, die genauso alt ist wie du selbst.
Ja, das stimmt. Also was man dazu sagen muss, und das darauf weist der Film auch am Ende hin, das ist fiktionalisiert. Diese Frau steht immer noch unter diversen Vertragsklauseln, dass sie nichts sagen darf über die Zeit und über das, was da passiert ist damals im Detail. Das heißt, das haben die aus Recherchen selber zusammengetragen und das ist natürlich für den Storybogen entsprechend angepasst worden. Das wird jetzt nicht im Detail alles genauso passiert sein.
Okay.
Aber ja, also Heldin. Nein, weil sie einfach auch eine Person ist, die am Anfang sehr, sehr strebsam ist und natürlich auch alles dafür tut, dahin zu kommen, wo sie eigentlich hin will. Sie will da in die Führungsriege und sie fühlt sich natürlich auch entsprechend gebauchpinselt, als das dann klappt. Und ist dann vielleicht auch nicht ganz fair zu den anderen Frauen, die da noch arbeiten und solche Sachen und reflektiert es aber im Verlauf des Films auch. Also das ist schon so, dass das ein Charakter ist, der als sehr nahbar dargestellt wird, weil wir im Grunde alles verstehen können, was sie da macht. Aber wir sind alle nicht perfekt. Wir sind alle keine Helden. Also wir haben alle unsere Ecken und Kanten und die hat sie entsprechend auch.
Du rufst ja gerne Trends aus bei uns. Mal zu Recht, mal zu Unrecht. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dieses Tech-Biopic ist ja Ach mittlerweile so. Wirklich ein eigenes Genre geworden seit ein paar Jahren. Also wir hatten BlackBerry, den wir, glaube ich, auch beide gesehen hatten.
Ja.
Dumb Money gab es. Es gab die Serie We Crashed mit Anne Hathaway und Jared Leto. The Dropout, Amanda Seyfried, hatte mich jetzt auch so ein bisschen an diese Geschichte erinnert. Dann natürlich so der Großvater, mit dem alles losging, Social Network. Was glaubst du, was macht diese Art von Stoffen, von Geschichten so reizvoll für Studios und für Streamer, dass wir davon immer mehr sehen?
Zum einen glaube ich, dass es finanziell, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unspektakulär, aber ich glaube, dass das finanziell nicht so der enorme Aufwand ist, weil du natürlich...
Besprechungsräume.
Genau.
Alte PCs reinstellen
ja.
Irgendwo.
Also du hast jetzt natürlich nicht so die großen Spezialeffekte, die da eine Rolle spielen, im Grunde gar nicht, weil das Ganze lebt von den Dialogen und von dieser zwischenmenschlichen Dynamik, die sich da im Verlaufe des Films entfaltet. Also ich glaube, in finanzieller Hinsicht ist das natürlich ein Faktor. Und ich glaube, dass das halt alles Themen und ja, in dem Fall eine App sind, mit denen die Leute relaten können, weil sie damit groß geworden sind. Also ich glaube jetzt BlackBerry beispielsweise hat mich ja auch noch mitgenommen eine Zeit lang und dann dieses Bumble und Tinder, das sind alles Sachen, zu denen haben wir eine persönliche Beziehung. Und zum anderen ist es, glaube ich, sehr faszinierend, die Leute dabei zuzusehen, wie sie ihnen dabei zuzusehen, wie sie steigen, aber auch wie sie fallen. Weil bei BlackBerry ist es ja auch genau das gleiche Ding. Das ist ein rasanter Aufstieg und es ist ein genauso rasanter Fall, dem das Ganze dann unterliegt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, ich will es nicht Gaffen nennen, aber man guckt sich das vielleicht doch irgendwie so ganz gerne an, wie diese Leute nach oben rasen und dann eben auch genauso schnell, aber theoretisch wieder nach unten kommen können. Und was aber in dem Fall jetzt auch besonders ist, also ja, wir hatten auch The Dropout unter anderem da, aber also es ist halt eine Frau. Und du hast diese Erfolgsgeschichten ja wirklich nicht so häufig bei Frauen. Ich habe es gerade gesagt, da ist es halt auch eine sehr männerdominierte Führungsriege. Und sie ist da schon ein Alleinstellungsmerkmal. Also sie war halt auch, glaube ich, der erste oder die erste CEO in so einer Position. Das gab es halt vorher in der Form noch nicht.
Die US-Kritiken waren eher durchwachsen, habe ich so gesehen, was ich so quer gelesen habe. Wie hat es dir denn gefallen?
Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, mit dieser Figur warm zu werden. Von der Erzählweise hatte ich das Gefühl, dass mich das irgendwie, also das habe ich halt schon oft gesehen. Diese junge Absolventin, die halt so super motiviert ist, an die Sachen rangeht und irgendwie unbedingt was erreichen will. Und ich hatte da bei der Darstellungsweise, mir kam das am Anfang sehr, sehr oberflächlich vor und ich hatte extreme Probleme, irgendwie mich da reinzudenken. Ich kam rein, ab dem Moment, wo diese toxische Männlichkeit eine Rolle gespielt hat. Das ist auch irgendwie absurd. Aber wirklich, wo du das Gefühl hattest, sie wird mit diesem Hass konfrontiert. In dem Moment, wo es halt alles nicht mehr so leicht und einfach läuft, sondern sie wirklich sich mit Widerständen konfrontiert sieht und man ein gesellschaftliches Abbild irgendwie wahrnimmt, was ja auch in der Zeit halt vielfach irgendwie thematisiert worden ist, da kam ich rein. Und ich finde, das ist wirklich die Entwicklung einer starken Frau, die ihre Höhen und Tiefen hat, aber von der man halt automatisch aus den Medien weiß, dass sie es geschafft hat. Und man sitzt da und stellt sich die Frage, wie hat sie es geschafft? Und das ist das, was mich so durch den ganzen Film begleitet hat.
Wenn ihr euch selber ein Bild machen wollt, Swiped ist ab sofort bei Disney Plus verfügbar. Da wir gerade über Swiped gesprochen haben, welche deiner Lieblings-Apps würdest du dann gerne nochmal verfilmt sehen?
Welche App würde ich gerne verfilmt sehen? Also aufdrängen würde sich natürlich WhatsApp, aber ich weiß beim besten Willen nicht, was man da erzählt.
Also das ist, glaube ich, das sind wirklich, glaube ich, so die Herausforderungen, vor denen manchmal Drehbuchautoren stehen. Ne? Da gibt es irgendwie eine Lizenz. Wir haben einen Newsartikel gekauft als Studio oder Lizenz. Jetzt mach mal bitte ein, gibt ja auch Brettspiele oder sowas, aber manchmal kriegt man auch nur eine App. Dann musst du halt einen Film schreiben über eine Wetter-App oder sowas.
Ja, das stimmt. Und es geht dann ja um die Leute. Also natürlich schaust du natürlich, wer sind die Leute hinter der Wetter-App?
Ja,
ob die halt irgendeine Geschichte haben, die sie mitbringen. Bei WhatsApp weiß ich es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Also heute gehört das ja zu Meta. Aber das war doch nicht immer Meta. Was war denn das?
Ich glaube auch, das haben die.
Ich war ja auch früher der festen Überzeugung, ich kann mich noch genau erinnern, als das aufkam, ich war der festen Überzeugung, das setzt sich nicht durch, ich brauche das nicht. Also es ist jetzt so eine Phase, da war ich noch in der Schule und es setzt sich nicht durch, komm, ich sitze das jetzt aus. Ich sitze immer noch.
Das habe ich ja übrigens vom Internet auch gedacht.
Ja, gut, okay, da zeigt sich mal wieder der Generationsunterschied. Ja. Micha saß mit seinem Buch in der Redaktion und hat das alles nochmal nachgeguckt und so weiter.
Das wird nichts. Das wird nichts mit diesem Internet.
Genau. Das ist auch immer noch der festen Überzeugung.
Ja.
Ja, gut. Ohne Internet kein Streaming. Also es sei denn, ihr habt die Sachen runtergeladen, aber eine gute Grundvoraussetzung ist es trotzdem. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, ihr habt was Schönes zum Streamen gefunden und wir hoffen natürlich auch, dass ihr diesen Podcast in dem Zuge abonniert. Auf jeder verfügbaren Podcast-Plattformen sind auch wir eigentlich verfügbar und natürlich sind wir auch bei Instagram verfügbar, allyoucanstream_podcast. Genau. Und verfügbar sind wir auch an jedem ersten und an jedem dritten Freitag des Monats und damit schließe ich jetzt diese Folge und ja, viel Spaß beim Streamen.
Macht's gut. Schließe ich diese Folge und die Sitzung. Genau.
Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.